HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Gast an diesem Sonntagmorgen hat über 7 Millionen Alben verkauft, 2 Echos gewonnen. Er war der erste westliche Künstler in der Islamischen Republik Iran und ist seit 20 Jahren im Geschäft. Dieses Jahr ist Jubiläum. Es gibt eine große Arena-Tour und sein 10. Album. Christopher von Dahlen, guten Morgen.
Guten Morgen.
Auch besser bekannt als Schiller. Den Fans des elektronischen Romantikers, würde ich mal sagen. Das 10. Album ist jetzt seit einer Woche raus. Es heißt Morgen schon. Was schenkt Ihnen denn der Morgen?
Der Morgen schenkt uns allen, glaube ich, einen neuen Mikroaufbruch jeweils. Wir können ja jeden Tag Dinge neu entscheiden, anders entscheiden, was manchmal aufgrund der Routinen, die wir so haben, nicht ganz so leicht ist. Aber es müssen ja nicht immer so die ganz großen Weichenstellungen sein. Es reicht ja schon, wenn man sich vornimmt, am nächsten Tag vielleicht eine Kleinigkeit mal anders zu machen als sonst. Und deswegen finde ich Morgenstund eine sehr passende Chiffre für einen energiegeladenen Optimismus.
Also das Innehalten für den Neuanfang, wenn ich Sie richtig verstehe?
Das Innehalten für den Neuanfang, aber auch gleichzeitig der Aufbruch. Das Album ist relativ optimistisch und vor allen Dingen auch energetisch geraten, sodass das doch schon so eine Art Soundtrack für Neues sein könnte.
Die Chance hat man ja jeden Tag, etwas Neues zu gestalten und anzufangen. Das transportiert das Album sicherlich. Über das Album sprechen wir gleich. Ihnen nochmal ganz konkret gefragt, sind Sie so ein schneller aus dem Bett Springer oder eher nochmal der Liegenbleiber?
Ich bin, glaube ich, ein sehr schneller Aufsteher. Ich wach zwischen 5 und 6 Uhr auf, egal wann ich ins Bett gehe.
Früh?
Ja, das ist aber tatsächlich genau die Zeit des Tages, die mir am meisten liegt. Alles das, was ich bis 12 Uhr mittags nicht geschafft habe, wird danach.
Dann sind wir 5 Stunden zu spät im Gespräch an diesem Sonntagmorgen. Das tut mir leid. Das nächste Mal verabreden wir uns um 5.
Ich finde es wirklich ganz, ganz toll, wenn man morgens noch das Gefühl hat, so ein bisschen die Welt für sich alleine zu haben. Und habe das früher natürlich auch probiert, weil es so ein bisschen ja als Künstler oder als Musiker zum vermeintlich guten Ton gehört, sehr lange zu schlafen und dann auch nachtaktiv zu sein im Studio mit Unmengen von Kaffee und zu versuchen, irgendwie irgendwas aus der Stille um einen herum zu machen. Aber mir ging es dann zunehmend so, dass das, was ich dann gemacht habe, mir am nächsten Tag gar nicht mehr gefallen hat und habe dann versucht, meinen Tagesablauf ein bisschen zu ändern. Und das mache ich jetzt seit fast 10 Jahren so und bin damit sehr glücklich.
Also es lohnt sich, auf die eigene innere Stimme zu hören, beziehungsweise auf den Biorhythmus.
Naja, schon, denn wir haben ja, das gibt ja angeblich, gibt es ja Morgenmenschen und Abendmenschen. Sicherlich ist es nicht sinnvoll, dagegen sein Naturell anzugehen, sondern man muss es erkennen. Und wenn man es erkannt hat, dann kann man ja damit auch irgendwie einigermaßen leben. Mir kommt es sehr entgegen, denn ich mag Sonnenaufgänge irgendwie viel lieber als Sonnenuntergänge. Das hat so was Endliches irgendwie. Aber der Morgen, da ist das emotionale Blatt Papier noch ganz weiß.
Was sagen wir denn all denen, die schlecht schlafen und die sich morgens die dicken Augen reiben und sagen, oh, jetzt liegt ein schwerer Tag vor mir. Wie vermitteln wir denen dieses optimistische Grundgefühl, was sie ja mit dem neuen Album eben auch tatsächlich musikalisch dann transportieren?
Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Glückskeks-Weisheit anhören.
Raus damit.
Aber ich glaube, dass das Glücklichsein sich zu einem gewissen Maß beschließen lässt. Es gibt ja immer ganz, ganz viele Gründe, nicht glücklich zu sein oder sich vielleicht nicht glücklich genug zu fühlen. Die Liste kann man sehr schnell, sehr lang anwachsen lassen. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es ja viele Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich sind und kann natürlich das ganz, ganz fein runterbrechen und sagen, alleine, dass man schon aufwacht und überhaupt aufwacht, um sich über den Tag zu ärgern. Das ist ja auch schon im Prinzip ein Geschenk, weil das ja ein Beweis dafür ist, dass man überhaupt noch lebendig ist. Deswegen glaube ich, dass man mit der Freiheit, die einem gegeben ist, auch der emotionalen Freiheit, doch vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann, als es den Anschein macht.
Und dann hoffe ich, dass viele unserer HR3-Hörer heute diesen Mikroaufbruch an diesem Sonntagmorgen nutzen, um sich zu entscheiden, dann glücklich zu sein. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast an diesem Sonntag hat mit vielen Musikern bereits zusammengearbeitet. Mit dem Klassikpianisten Lang Lang, mit Unheilig, mit Thomas D. von den Fanta 4, mit Giorgio Moroder für sein neues Album. Und ich begrüße Christopher von Dahlen an diesem Sonntagmorgen, auch bekannt als Musiker unter dem Namen Schiller.
Guten Morgen.
Morgenstund ist jetzt seit einer Woche draußen. Was macht der Herzschlagpegel? Ist ja nicht das erste Baby, ja, was das Licht der Welt erblickt.
Nein, nicht das erste, aber es fühlt sich jedes Mal an wie das erste. Man muss schon sagen, dass das nicht zur Gewohnheit wird und dass ich mich eigentlich bei jedem neuen Projekt, bei jedem neuen Album, bei jeder neuen Tour auch als Newcomer eigentlich fühle und auch fühlen möchte.
Wie geht das mit all den Erfahrungsschichten, die Sie ja eben auch schon in sich tragen, im Zugang zu anderen Musikern, zu Ihrer eigenen Musikalität? Wie geht das, sich immer wieder als Newcomer zu fühlen?
Ich glaube, dass dem eine ganz, ganz tiefgehende Rastlosigkeit zugrunde liegt, die das Erreichte und das Erschaffene, an dem man ja teilweise auch wirklich lange arbeitet und lange feilt, in dem Moment, wo es denn geglückt oder gelungen ist, wird es im Prinzip ja zum neuen Status quo. Und das muss man sich leider erkaufen, damit dass dann diese Dinge in eine gewisse Bedeutungslosigkeit übergehen. Also man arbeitet sehr lange an einer manchmal auch sehr schwierigen Aufgabe. Und wenn sie denn dann gelöst wurde, wenn das Rätsel gelöst wurde, dann ist es ja quasi für mich Allgemeingut und die Bedeutung lässt schlagartig nach und das Neue jeweils geht dann wieder direkt ins Blickfeld.
Das Neue trägt auch was Geheimnisvolles in sich, wenn es noch nicht mit aller Kreativität durchdacht ist, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Und diese Rastlosigkeit, gerade jetzt für dieses 10. Album Morgenstunden, hat ja ganz unterschiedliche Orte auch sozusagen als Markierungspunkte dann besetzt. Ob das London waren, Teheran, Berlin, Toronto, als große Städte jetzt, die Metropolen, aber eben auch die ländlichen Gegenden in der kanadischen Steppe oder eben in England das Genesis-Studio, was ja The Farm jetzt auch nicht gerade mitten in der pulsierenden Großstadt dann offensichtlich liegt. Was heißt das, Rastlosigkeit? Warum gehört das zu Ihrer Kreativität dazu?
Ich habe schon noch einen gewissen Respekt mit gewissen Anleihen von Paranoia, daran stehen zu bleiben und mich zu wiederholen. Gerade nach 20 Jahren ist es natürlich ein Geburtstag, bei dem ich immer überrascht bin, darauf angesprochen zu werden, weil ich mich nicht danach fühle. Ich fühle mich so, als hätte
immer
ich
immer wie beim Ärzten.
Ja, genau, als hätte ich gerade angefangen eigentlich.
Aber viele Kollegen machen große Strecken, auch über Jahrzehnte, mit immer dem ähnlichen Stil. Also die brauchen das offensichtlich nicht. Sie brauchen dieses sich neu erfinden.
Womöglich, ja. Ich kann natürlich ganz schwer für andere sprechen und das ist auch gar nicht so einfach zu beurteilen. Muss man ja auch vielleicht gar nicht. Aber es hat schon auch einige Zeit gedauert, bis ich mir diese Rastlosigkeit zugestanden habe. Und ab dem Moment ging es mir eigentlich besser. Denn solange man genügend Energie hat und genügend Antrieb verspürt, gibt es, glaube ich, keinen Grund, selbigen zu bändigen oder zu limitieren. Und ich habe das Gefühl, dass das diese Neugier, in dem Wort steckt ja auch das Wort Gier, das kann schon so einen gewissen Suchtfaktor natürlich auch entwickeln. Und dem gebe ich mich im Moment und immer wieder mit großer Leidenschaft hin.
Und es ist, korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders sehen, es ist ein Album geworden, was auf der einen Seite natürlich diese hoffnungsvolle, optimistische Tendenz der Morgenstund hat. Es ist aber auch melancholisch nachdenklich. Es hat verträumte Passagen. Es ist weder poppig noch laut. Und wir spielen jetzt einfach mal einen Song draus. Ich würde sagen Morgenstund gemeinsam mit Nena. Und dann reden wir vielleicht darüber, wie man Nena für die eigene Kreativität gewinnt.
Da ist ein Licht.
Ich bin Bärbel Schäfer, Sie hören den HR3 Sonntagstalk und mein heutiger Gast ist ein Reisender, ein Suchender, ein Perfektionist, der unterwegs ist und gesagt hat, ich bin eigentlich froh, dass ich nicht singen kann, so lerne ich immer interessante Menschen kennen. Eigentlich erstaunlich, dass man damit 2 Echos gewinnt, über 7 Millionen Alben verkauft und 2019 auf große Tour gehen kann. Aber wenn man eben Schiller ist, dann arbeitet man zum Beispiel mit Samu Haber zusammen von Sunrise Avenue oder mit der Opernsängerin Anna Netrebko oder wie jetzt für sein neues Album Morgenstund mit Nena. Den Song haben wir eben schon gespielt. Christopher von Dahlen, Ihnen ist es gelungen, mit Nena zusammenzuarbeiten. Aber wie gewinnt man eigentlich Nena für die eigene Musik?
Nena kann man meines Erachtens nach durch Leidenschaft, durch Emotionen und vor allen Dingen auch durch authentisch Sein gewinnen. Ich habe mich mit Nena 2001 schon einmal getroffen für einen Nachmittag. Da habe ich noch in Hamburg gewohnt. Und wir haben
schon eine Weile her. Da wolltet ihr schon mal was zusammen machen und habt euch dann aus den Augen verloren,
oder? Genau, richtig, genau. Wir waren eigentlich schon so weit, dass wir das Gefühl hatten, dass ihre Stimme und mein Sound doch eigentlich eine schöne Kombination oder eine interessante Kombination böten. Und dann ist das aber zerbröselt, ohne dass man das jetzt irgendwie im Nachhinein genau erklären könnte, warum. Das war einfach, es ist nicht passiert. Haben uns dann regelmäßig mal immer wieder gesehen und uns immer wieder gesagt, das muss doch mal eines Tages, muss es doch mal irgendwas werden. Und dann ist dieses Stück Morgenstund entstanden, von dem ich dann sofort das Gefühl hatte, dass wenn überhaupt, würde Nena es singen müssen. Und wenn es mit Nena nichts wird, dann würde ich es wegschmeißen. Denn
was?
Das, ja, denn das ist tatsächlich etwas, ja, bei dem ich sehr glücklich bin, dass das geklappt hat. Und ich auch glaube, dass ich vielleicht damit eine gewisse Seite von Nenas Stimme und ihrem künstlerischen Wesen beleuchten konnte.
Es ist wie so ein ganz zarter Fingerstreich, so über die Schläfen und so über Schulterblatt. Und man hat das Gefühl, es kann niemand anders singen als Nena. Und es kommen ja all diese wunderbaren Wortfragmente dann auch darin vor, die wir alle kennen, wenn wir morgens aufwachen. Eben noch diesen Augenblick der Ruhe, des Friedens, kein grelles Licht, kein Krach. Wenn man vor jemandem wach ist und dem beim Schlafen beobachtet, hat das ja auch etwas Verletzbares. Und diese Verletzbarkeit hört man unbedingt in Nenas Stimme.
Ja, das haben Sie sehr schön beschrieben. Wirklich. Das,
ich liebe diesen Song. Ich oute mich ins Team. Was hat Sie denn überrascht an der Zusammenarbeit mit Nena?
Ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass wir nur eine Nena haben. Und das sagt schon, glaube ich, sehr, sehr viel aus. Denn das ist auf der einen Seite eine Gradlinigkeit und eine Kompromisslosigkeit, die einige vielleicht als aneckend empfinden könnten, die ich aber sehr schätze und bei der ich lieber weiß, woran ich bin, als ein dehnbares und immerwährendes Vielleicht ist, was einem
geht. Also klare Worte finde ich dann auch besser, als wenn man ewig um den heißen Brei herumredet. Und es gilt dann so etwas schnell als Anecken und das überrascht mich dann eigentlich immer wieder.
Ja, das kenne ich natürlich, also wie soll man sagen, es wäre auch nicht das erste Mal, dass man selber als schwierig gölte. Aber das.
Herr Schiller, gelten Sie, Herr von Dahlen, gelten Sie als schwierig in der Branche?
Das kommt darauf an, wen Sie fragen.
Wen müsste ich denn fragen, der genau das bestätigt?
Naja, es ist natürlich so, dass natürlich in einer Zeit, in der die gesamte Musikbranche immer noch sehr immanente Umbrüche erlebt, sehr gerne von den Plattenfirmen auf den Künstler geschaut wird, mit einem wissenden Blick und den Worten, lieber Freund, die Zeiten haben sich geändert, es ist nicht mehr so wie früher, was natürlich mir nicht entgangen ist, was ich auch toll finde, denn bei allem Gejammer über den Paradigmenwechsel in der Musikbranche bietet das ja auch Chancen und neue Möglichkeiten, denen ich versuche, mich sehr offen zu zeigen. Wenn Sie allerdings dann in die Plattenfirma zurückfragen, was denn Sie daraus ableiten, dann muss man ganz schnell ins nächste Meeting. So dass natürlich die Tatsache, dass man selbst gewisse Vorstellungen davon hat, wie man sich und sein Werk gerne sehen möchte oder gesehen sehen möchte, das ist offensichtlich.
Läuft da manchmal ein bisschen asynchron.
Naja, da kommt dann manchmal der Künstler schon mal ungelegen. Aber tatsächlich könnte das ein Grund sein für die 20 Jahre, dass man doch sehr unbeirrt auf seine innere Stimme hört, was nicht immer einfach ist.
Also lieber Christopher von Dahlen, Sie wirken auf mich auf jeden Fall musikalisch alles andere als rückwärtsgewandt. Und wir müssen nochmal darüber reden, weil Schiller war erstmal kein Soloprojekt, dann lange ein Soloprojekt, ist jetzt ein Soloprojekt, aber immer wieder suchen Sie sich kreative Partner. Und was das mit Ihnen macht, darüber reden wir gleich hier im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. So, jetzt mal Ohren auf, denn hier ist ein kleiner musikalischer Quiz für alle HR3 Sonntagstalk-Hörer. Was haben diese Songs gemeinsam?
I need some help.
Na, erkannt. Ja, sie wurden alle von Giorgio Moroder geschrieben und produziert. Der Italiener hat ja den Disco-Sound miterfunden und ist einer der erfolgreichsten elektronischen Musiker überhaupt und einer der musikalischen Gäste auf dem neuen Album von Schiller, Morgenstund. Die beiden haben auch zusammengearbeitet und Schiller sucht sich ja immer mal wieder musikalische Partner. Hat er auch gemacht. Über Nena haben wir eben schon gesprochen. Morgenstund haben wir gehört. Giorgio Moroder ist dabei mit Schwarz, aber eben auch zum Beispiel Trisha McTeague oder Rebecca Ferguson. Wie gewinnt man eigentlich, lieber Christopher von Teilen, so einen Weltstar wie Giorgio Moroder? Schreibt man dem eine E-Mail, ruft man den an? Wie geht das?
Giorgio Moroder ist mir auch, wie so oft, durch großen Zufall und Glück passiert. Ich wurde gefragt, ob ich einen Remix machen könne von einem seiner Soundtracks zu dem Film Scarface mit Al Pacino. Ich fand das eine spannende Idee und habe sofort Ja gesagt. Und ein paar Tage später hat Giorgio Moroder in München eins seiner DJ-Sets gespielt und ich bin dorthin gefahren, um ihn einfach kennenzulernen.
Das war den Gewinnern der 3 Grammys, 3 Golden Globes, 3 Oscars hat er, glaube ich, auch gewonnen.
Oscars einfach gewonnen, hat Freddie Mercury produziert, David Bowie. Also es ist schon wirklich, ich meinte ja auch relativ gut Bescheid zu wissen über ihn und habe dann mich nochmal
damit beschäftigt. Apropos sich neu erfinden, immer musikalisch. Ne? Naja. Disco-Sound mit Donna Summer hat er auch erfunden, also der ist wirklich extrem vielseitig.
Genau, und das muss man natürlich sagen, jemand, der tatsächlich ja nun nachweislich wahnsinnig viel erreicht hat und dem man es ohne weiteres nachsehen würde, wenn denn er jetzt seinen musikalischen Nachlass überwiegend verwalten würde und immer nur von früher erzählt. Man würde sogar sagen, Giorgio, bitte noch eine Geschichte, bitte erzähl mir, wie war das mit Tom Cruise und mit bitte doch eine Geschichte. Das macht er zwar, gleichzeitig ist er aber so im Hier und Jetzt und im Morgen verwurzelt, dass das für jemanden, der nur mittlerweile 78 Jahre alt ist, wirklich
Wahnsinn,
sehr,
ne?
Genau, das ist Wahnsinn.
Also man führt ein Gespräch auf Augenhöhe, als wäre man eine Generation.
Das kann man so sagen tatsächlich,
oder findet sich in einer Art, wie so eine gemischte Generation dann wieder?
Ja, und ich finde es auch für eine Art beruhigend, wo wir doch vorhin von der Rastlosigkeit gesprochen haben. Man fühlt sich manchmal, wenn es dann heißt, ja, Herr Schiller, Sie haben doch nur nach so vielen Jahren und was gibt es denn? Sie haben schon so viel erreicht und da, Sie haben doch schon alles bestimmt und was haben Sie überhaupt noch Träume? Und da kann ich nur sagen, ja, alle. Ich habe alle Träume noch, alle und mehr. Und ich weiß gar nicht, ob mir die Zeit bleibt.
Wenn Sie das jetzt schon sagen, Herr von Dahlen, dann warten Sie noch mal ein paar Jahre ab, dann wird man noch nervöser. Lichtjahre heißt der Song gemeinsam mit Giorgio Moroder. Ist da etwas typisches Giorgio-mäßiges drin?
Im Prinzip, wenn man das Stück musikalisch sezieren wollte, dann haben wir im Prinzip die Rollen getauscht. Ich habe also das, was man vielleicht eher mit Giorgio Moroder in Verbindung brächte, also diese Basssequenz und diesen treibenden Rhythmus, das habe ich gemacht und die Melodie, die hat Giorgio gemacht, die schon auch ein bisschen Schiller-mäßig klingt. Und wir haben, wenn man so will, ohne dass wir es besprochen hätten, haben wir einfach
Identitäten getauscht.
Genau, richtig,
kreative Identitätenwechsel. Wie lange ist er denn jetzt im Hotel Schiller geblieben? Das scheint ja doch so, als hätten sie sich viel zu sagen gehabt.
Ja, wir haben uns einige Male getroffen. Ich bin dann noch dreimal zu ihm nach Südtirol in die Dolomiten gefahren, habe da auch ein paar Fotos gemacht, tolle Aufnahmen von den Dolomiten für das Albumcover. Das ist schon, also das ist auch jemand, mit dem man einfach mal am Tisch sitzen kann, ohne was zu sagen und sich anschweigen kann man ja auch nicht mit jedem machen so gut, aber mit ihm ging das sehr gut.
Gut, schweigen wollen wir beide jetzt hier auch nicht, das gibt's nicht beim HR3 Sonntagstalk, lieber Christopher von Dahlen. Ich freue mich, dass Sie heute unser Gast des Tages sind und ich bin Bärbel Schäfer. Schiller ist seit 20 Jahren im Geschäft, dieses Jahr scheint so eine Art Jubiläum und Party zu geben, auf jeden Fall ein neues Album, große Arena-Tour. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Ich wollte gerade sagen, Herr Schiller.
Herr Schiller, ja.
Herr von Dahlen. So, groß geworden in der Lüneburger Heide, also im Norden, wie ich auch. Und dann wurde es Ihnen da, glaube ich, irgendwann zu eng, weil Sie sind jemand, Sie brauchen für die Inspiration und komischerweise immer, wenn neue Alben rauskommen, die Phasen davor, das Reisen und das Unterwegssein. Was schenkt Ihnen dieses Unterwegssein, neue Eindrücke sammeln?
Ja, genau. Wie Sie schon gesagt haben, neue Eindrücke sind eigentlich das, womit man das eigene Dasein am besten relativieren kann. Ich bin glaube ich, sehr gut darin, mir eine Komfortzone zu bauen. Die kann ich mir fast überall, wo ich mich gerade befinde, bauen. Mhm. Allerdings habe ich scheinbar so eine gewisse Panik davor, dass ich es mir dann darin zu bequem machen könnte und dass man entsprechend auch dann droht, emotional so ein bisschen
musikalischer Couch-Potato zu werden.
Ja, und um sich dort an den eigenen Haaren hinauszuziehen, reise ich sehr gerne, wobei Reisen eigentlich jetzt weniger die, naja, vielleicht vorstellbare Form des irgendwo hinfahren, sich an den Strand legen oder so etwas bedeuten würde, sondern eher ein sich in Situationen begeben, in denen ich emotionale Momente wie ein Schwamm aufsauge.
Welcher war das zum Beispiel in der kanadischen Steppe?
In der kasachischen Steppe war das tatsächlich.
Kasachische Steppe, Entschuldigung.
Genau. Das war im Prinzip die vollkommene Abwesenheit von Zivilisation und im
Geografie
Prinzip auch von Landschaft. Das ist ja im Prinzip, da ist ja kein, es gibt ja dort nichts. Der Subclaim, the
nichts.
Big Steppe, genau.
Nichts.
Nichts, genau. Und diese Ruhe und diese Stille und dieses Nichts kann aber auch sehr viel sagen. Und wenn man dann dort in so einer Landschaft auf einmal einfach nur einen Menschen sieht, man muss gar nicht mit dem sprechen, aber einen Menschen sieht, der einem entgegenkommt, dann fragt man sich natürlich sofort, wo kommt der her, was macht der, was will der hier, wo geht der hin, ist er alleine? Und diese Fantasiefilme, die ich dann in meinem Kopf drehe, wenn man so will, das ist dann im Grunde genommen der Stoff, aus dem ich dann, wenn ich wieder im Studio bin, zehre. Mhm. Und wenn man so will, das Teilelager, das Emotionale, aus dem ich dann die Musik zusammenbaue.
Das heißt, Sie rufen es dann im Nachgang dann an, weil Ed Sheeran zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, der kann sich mit seiner Gitarre auch in die kasachische Steppe setzen, ja, oder nach London oder nach Berlin und kann sofort wirken. Und Sie brauchen ja sehr viel technisches Equipment. Das heißt, die Ideen werden dann gespeichert und erst hinterher dann kreativ verarbeitet?
Ja, ich könnte es natürlich aufgrund der Miniaturisierung auch sicherlich vor Ort versuchen, gleich in Musik, in Melodien umzusetzen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber bin dann davon abgekommen, weil man dann wieder sich ins Kleinteilige zu verlieren droht. Weswegen ich lieber jetzt wirklich die Momente versuche aufzusaugen und aufzunehmen und im Prinzip abspeichere und wie so Jahresringe der Gefühle im Prinzip um mich herum wachsen.
Oder wie so ein Sieb,
lassen.
Was dann drin hängen bleibt, ist wirklich wichtig.
Ja.
Oder Jahresringe der Erfahrung oder der Gefühle. Sie sagen ja auch Closed Map, also alles zumachen, ja, Google Map und so weiter. Und die Augen öffnen, Open Eyes, dass man wirklich auch etwas wahrnimmt. Viele von uns reisen ja mit Vorurteilen oder immer an denselben Ort. Wie reist man einfach mit offenem Herzen und offenen Augen?
Indem man zum Beispiel damit anfängt, dorthin zu fahren, wo es eigentlich gar nichts zu sehen gibt, wo es eigentlich keine touristische Notwendigkeit gibt, dorthin zu fahren. Und dort aber dann ganz normale Alltagssituationen zu erleben und nicht sich an Sehenswürdigkeiten oder dergleichen abarbeiten zu müssen, das finde ich für mich zumindest einen sehr wirkungsvollen emotionalen Boost.
Was lehrt Sie das Reisen über die Welt, die an so vielen Orten ja auch Konflikte hat, die Widersprüche lebt?
Jetzt kommt wieder der Glückskeks zum Vorschein.
Der zweite für heute.
Der zweite Glückskeks. Es ist eben nicht alles schwarz oder weiß. Und alles das, was uns als das Maß der Dinge erscheint und was auch vielleicht zu Recht in unserer Situation und aus unserer Perspektive heraus das Maß der Dinge sein sollte, ist nicht notwendigerweise das richtige Maß der Dinge für jemanden, der an einem anderen Teil der Erde wohnt. Und man neigt manchmal dazu, dieses eigene Maß der Dinge wahlweise ungefragt exportieren zu wollen oder von hier aus, ohne überhaupt dort gewesen zu sein, sich ein Urteil zu erlauben über ein Land, über Leute, über Menschen.
Diese Hirnschubladen, ja, so würde ich es jetzt vielleicht mal nennen, haben wahrscheinlich viele gerade bei dem Land Iran, ja, Islamische Republik Iran. Wollen wir darüber gleich sprechen, weil Sie waren ja der erste westliche Musiker, der überhaupt einen Auftritt dann hatte im Iran. Und ob das vielleicht nur vor Männern waren, wollen wir das gleich besprechen?
Sehr gerne.
Okay. Christopher von Dahlen, Sie haben musikalisch die Welt erobert, sind seit 20 Jahren im Geschäft und füllen ganze Arenen und machen unglaublich viele Menschen mit ihrer Musik glücklich, mit ihrer elektronischen Musik. Sie gelten so ein bisschen als elektronischer Romantiker und sind als erster westlicher Musiker in den Iran eingeladen worden, um dort zu performen. Hält man das erstmal als Scherz, wenn so eine Anfrage kommt?
Als Scherz vielleicht nicht, aber ich muss gestehen, dass es immer wieder Anfragen gibt, bei denen man ja, eigentlich im Vorwege schon meinen zu wissen, dass sich das im Sande verlaufen wird, mhm, und dass das eigentlich nicht konkret zustande kommen kann. Beim Iran war es tatsächlich so, dass vor einigen Jahren diese Frage an mich herangetragen wurde.
Wer fragt dann an, ganz konkret?
Ein Veranstalter, ein Veranstalter aus dem Iran, der offensichtlich Schiller-Fan ist und sagte, es gibt noch andere Schiller-Fans im Iran, cool, was natürlich mir schon etwas suspekt vorkam, weil ich das mir nicht vorstellen konnte, ehrlich, mhm, gesagt. Das ist dann immer wieder im Sande verlaufen, aber hat dann doch Ende 2017 sehr schnell Fahrt aufgenommen, sodass ich mich auf einmal in einem Flugzeug der Iran Air wiedergefunden habe, auf dem Weg von Frankfurt nach Teheran.
Was waren dann die eigenen Vorurteile? Vielleicht doch, obwohl sie ja vorurteilsversuchen zu reisen, aber wenn man in den Iran fährt, wissen wir gerade alles, gibt ja Diskussion gerade um das Atomabkommen, ganz unterschiedliche politische Blickwinkel, viele Diskussionen um dieses Land.
Ich darf sagen, dass ich schon den Iran vor einigen Jahren als Besucher bereist habe, also schon ein gewisses Bild von dem Land und von den Menschen dort hatte. Also ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, weil ich eben schon wusste, dass der Iran zu den Ländern gehört, bei dem die empfundene Wirklichkeit und die angenommene Wirklichkeit mit der tatsächlich vorfindbaren überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Man muss ja sagen, dass selbst, wenn man sich aufmerksam mit dem Iran versucht zu beschäftigen, doch das Bild vor Ort eben ein gänzlich, gänzlich anderes, mhm, ist.
Es gibt auch ein gutes Buch dazu, das heißt Couchsurfing im Iran.
Das kenne ich auch.
Ja, das ist sehr cool, weil man bucht praktisch private Übernachtungsgelegenheiten und bekommt dann eben auch eine Wirklichkeit zu sehen, die vielleicht offensichtlich auf der Straße eben so nicht gelebt ist, was jetzt Partys angeht oder Homosexualität oder vielleicht auch Konzerte. Aber Sie sind ja von offizieller Seite eingeladen worden dann, ne? Also es gab richtig dann ein Konzert, es gab ein alles technische Equipment, es gab auch Fans.
Ja genau, es gab auch Fans, richtig. Und das war im Prinzip der erste Moment, an dem ich wirklich überrascht war. Ich muss sagen, dass mir die Tatsache, dass ich nun der erste Künstler ausgerechnet gewesen bin, der dort seit der Revolution spielen konnte, das war mir gar nicht bewusst.
Also seit fast 40 Jahren, muss man mal sagen.
Ja, da kam auf einmal der... hat jemand angerufen von der Deutschen Welle und wollte ein Interview machen und war ganz aufgeregt und ich wusste gar nicht, was los war, weil ich das tatsächlich gar nicht, es war mir nicht bewusst. Und was aber noch viel wichtiger war, war das Ausmaß des Publikums dort, denn der Veranstalter wollte gleich von vornherein 5 Konzerte in Teheran am Stück machen, Wahnsinn, wovon ich versucht habe, ihn abzubringen.
Warum hatten Sie Angst, dass nicht genug kommen oder Sie vor der leeren Halle stehen? Oder?
Na, mir fehlte die Fantasie natürlich, mhm, tatsächlich.
Aber man denkt ja, okay, wir hatten vor 2 Wochen die Schauspielerin Jasmin Tabatabai und die hat ja iranische Wurzeln und sagte, als Frau hätte sie als Schauspielerin gar nicht ohne Schleier wahrscheinlich spielen können. Waren denn auch Frauen bei dem Konzert anwesend?
Ich würde sagen, überwiegend.
Aha.
Meine Beobachtung war, dass eigentlich das, was man als Schleier bezeichnet, eigentlich eher ein hochgeschobener Schal ist, denn, aha, ein runtergerutschtes Kopftuch.
Überraschend.
Ja, genau.
Gab es ein Problem damit, in einem Land aufzutreten, was jetzt keine Demokratie lebt für Sie?
Nein, nein, überhaupt nicht. Denn die Menschen können ja nichts dafür. Mhm. Man kann das natürlich alles überhöhen, man kann natürlich dort ganz viel hineinlegen. Da würde ich dann sagen, ich mache doch nur Musik. Mhm. Das ist wohlgemerkt kein sich verschanzen hinter einer politischen Naivität, sondern eher ein Zugehen auf die Menschen. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man dort steht und in diese glücklichen, aufgeschlossenen, klugen, wissbegierigen Gesichter blickt.
Ja, dann ist es ja eigentlich eine universelle Sprache, Musik. Und zu sagen, es ist nicht politisch, es öffnet vielleicht das eine oder andere Fenster bei dem einen oder anderen. Aber das ist, wenn ich Sie richtig verstehe, dann nicht Ihre Aufgabe als Musiker.
Ich möchte ein Angebot machen, ein emotionales, ein musikalisches Angebot. Was dann der Zuhörer damit anfängt, das finde ich, sollte ihm überlassen sein. Dazu muss man nicht singen, über 7 Brücken musst du gehen. Natürlich kann man Botschaften wahlweise verklausuliert oder auch weniger verklausuliert in seine Musik legen. Das können andere auch sehr gut. Mir läge das vermutlich nicht so sehr, wenn entsprechend dort die Musik, die ich mache, als Stimmungsverstärker oder als Katalysator für ein Gefühl, aus dem auch vielleicht irgendwie dann Aktionen oder Handlungsabläufe erwachsen können, fungiert, dann bin ich happy und widerspreche aber auch keinesfalls Ihrer Feststellung, dass Musik tatsächlich Menschen verbinden kann und Völker verbinden kann. Und ein Wort noch dazu, man ist sich im Iran doch der eigenen Tradition, und damit meine ich jetzt nicht die letzten 30 Jahre, sondern die letzten 3000 Jahre, sehr bewusst. Und man braucht nicht zu glauben, dass nur, weil man sich tendenziell eher dem Westen zugewandt fühlt, was wir vielleicht gar nicht uns vorstellen können, was aber so ist, man trotzdem sich nicht danach sehnt, möglichst schnell auch RTL 2 gucken zu können.
Sagt Christopher von Dahlen, den wir als Musiker Schiller kennen und der als erster westlicher Musiker im Iran einen Auftritt hatte. Und es sind dann, glaube ich, da doch 5 Konzerte geworden, ne?
Es waren sogar 8, weil noch eine zweite Reise und noch eine dritte, in denen ich dann Aufnahmen fürs Album gemacht habe.
Unglaublich. Ja. Also wir reden gleich über Schiller live, wenn Sie hier in Deutschland unterwegs sind in der Arena. Da gibt es auch immer so ein Ritual, was die Zuhörer vorher genießen können. Und über das Leben ohne feste Wohnung. Seit 20 Jahren ist Christopher von Dahlen eben als Schiller musikalisch erfolgreich. Sie spielen preisgekrönte Shows in Deutschlands größten Konzertlocations und am 10. Mai beispielsweise auch hier bei uns in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. So ein Tourtag, der läuft ja irgendwie eigentlich immer gleich ab. Ankommen in der Stadt, aufbauen, Soundcheck, Konzert und dann mit dem Bus über Nacht gleich weiter an den nächsten Ort. Das hat auch viel von Ritualen.
Ja. Und deswegen liebe ich das auf Tour sein tatsächlich, weil es auf der einen Seite mir einen gewissen Tagesablauf anbietet mit Hang zum Aufzwingen.
Struktur, Struktur. Sie sagen ja, dass als Reisender ist das Leben im Nightliner, also in einem Bus, in dem man unten wohnt und oben schläft, die größte Erfüllung, die man sich vorstellen kann. Denn das wirkliche Leben, also alles, was wir als Alltag haben, ja, Badezimmer sauber machen, einkaufen gehen, Kinder irgendwie von der Kita abholen, all sowas ist dann ganz weit weg. Ist so ein bisschen wie auf so einer Nightliner-Wolke schweben.
Ja, es ist tatsächlich wie im Raumschiff eigentlich. Es gibt Momente, in denen dann der Tourmanager es gut meint und ganz unauffällig im Crewraum ein paar Tageszeitungen drapiert, dass man auch nicht vollkommen den Blick nach draußen verliert.
Okay.
Das empfindet man schon fast als Einmischung in die inneren Angelegenheiten, wenn man dort eine Zeitung sieht, weil das doch bitte alles draußen zu bleiben hat. Man wacht morgens auf, hat den Countdown, der wirklich erbarmungslos auf 20 Uhr, also auf den Showstart hinunterzählt, und das Lampenfieber und die Nervosität. Das ist eigentlich.
Gibt es ein Backstage-Ritual? Irgendetwas, von dem Sie wissen, das machen wir immer um 19.55 Uhr?
Nein, das ist alles Quatsch. Wir haben das alles probiert, aber das ist alles Blödsinn. Sich im Kreis aufstellen und dies machen und das machen, das ist alles. Am Ende ist jeder zu Recht alleine damit und muss damit selber klarkommen.
Spüren Sie denn noch die einzelne Stadt? Merken Sie, ob das Hamburg ist oder Frankfurt oder Wien? Oder ist das eigentlich dann für Sie in Ihrer kreativen Performance auch zu vernachlässigen?
Es ist eigentlich zu vernachlässigen, muss ich sagen. Denn in dem Moment, wo ich mich auf die Bühne traue, dann endlich, da bin ich tatsächlich doppelt in meiner eigenen Welt und nehme das, was außen um mich herum geschieht, also auch das Publikum, wirklich nur sehr, 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 sehr schemenhaft wahr, sowohl visuell natürlich als auch emotional. Mhm. Denn ich bin doch sehr beschäftigt bei dem, was ich da tue. Das sieht vielleicht nicht so
Stimmt,
aus.
Stimmt, Sie arbeiten aber,
ja.
Genau, Sie sagen ja, aber eben auch, ich möchte all denen, die eben kommen in meine Konzerte, 2 Stunden gestalten, bei dem der Zuschauer und der Zuhörer sowohl eben seinen Alltag als auch das Gestern, was eben gerade war, dass man das wirklich vergisst und nur in diesem Moment ist. Das gelingt Ihnen ja auch immer wieder. Deswegen sind Sie ja eben auch so beliebt. Aber eigentlich ist das ja ein zeitloser Raum dann.
Ja, genau. Es ist ein zeitloser Raum und es ist im Grunde genommen etwas, was je näher der Beginn rückt, desto mehr möchte ich es am liebsten verschieben und sagen, oh, bitte noch eine Stunde, können wir nicht so. Aber wenn es dann erstmal losgegangen ist, dann möchte ich gar nicht wieder aufhören. Was meiner Ansicht nach auch ein grundlegendes Merkmal des Live-Spielens oder des Auf-Tour-Gehens ist, weswegen so viele Künstler, den man vielleicht sogar schon wohlwollendes nahelegen würde. Warum
Bleib doch mal zu Hause.
Genau. Aber nicht davon lassen können. Ich habe das Glück gehabt, mich vor einigen Jahren sehr lange mit Udo Jürgens unterhalten zu können, der wirklich mit dem blanken Entsetzen im Blick sagte, ich möchte doch noch so viel machen und mir läuft die Zeit davon. Und er hat ja nun wirklich auch teilweise 100 Konzerte im Jahr gespielt. Und dieses auf der Bühne stehen und dieser Energieaustausch, über den ich mich früher so lustig gemacht habe, wenn Kollegen gesagt haben, ja, musst du mal machen, ist so toll und Energie, das empfand ich immer als aufgesagten Quatsch, wie es Schauspieler in der Talkshow sagen, Theater ist so direkt mit dem Publikum, und das fand ich habe ich mich immer sehr geschämt dafür, sowas zu hören. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass es
sagen
genau...
Sagen Sie es jetzt selbst, sagen Sie diesen Satz.
Genau, es ist diese Energie und es, das ist etwas, was es eben nur dort gibt. Das kann man nicht abspeichern, das kann man nicht festhalten.
Aber man will es irgendwie immer wieder haben. Es scheint einen hohen Suchtfaktor bei euch Musikern zu haben. Uns läuft jetzt auch ein bisschen die Zeit weg. Wir haben jetzt noch einen Gesprächsblock, lieber Christopher von Dahlen, und darauf freue ich mich. Schiller, gleich weiter, unser Gast an diesem Sonntagmorgen. Wir haben ja eben gerade ein bisschen über das Tourleben gesprochen, würden ja die meisten Musiker sagen, boah, wenn die Tour durch ist, freue ich mich auf ein Zuhause. Und das Überraschende bei Ihnen, Herr von Dahlen, ist ja eigentlich, Sie haben gar keine Wohnung. Also Sie haben ein Zeitungsabo, aber das braucht ja keinen Briefkasten, weil das wahrscheinlich online ist. Aber es gibt keinen festen Wohnsitz mehr.
Nein, ich bin im Moment selbst gewählt heimatlos, was mal als Experiment begann und auch ohne dogmatischen Zwang zum lebenslänglichen Vollzug wirkt. Aber ich fühle mich momentan noch sehr wohl damit. Ich bin im Prinzip...
Man macht sich so ein bisschen Sorgen und denkt, Sie stehen dann nach der Tour mit zwei Koffern irgendwo in Berlin an der Kreuzung, aber...
Tue ich auch, aber das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist tatsächlich, ich empfinde das als sehr befreiend und das... führt zu Dingen und zu Erlebnissen, die man womöglich, wenn man denn sofort wieder in ein Basislager zurückstürzte, vielleicht einem vorenthalten blieben.
Mhm. Ein Gästezimmer gibt es dann auch in Frankfurt. Ich biete das jetzt hier mal an, falls sich gar keiner von den Freunden dann meldet. Aber es ist tatsächlich so, für die meisten von uns, die ja auch gerne ihre Wohnung einrichten oder das als Nest vor stürmischen Alltag empfinden, ja auch ein Ankommen. Dann gibt es ja dieses Ankommen gar nicht.
Ankommen, nein, Ankommen ist in meiner Welt verpönt tatsächlich. Das ist die ultimative Bedrohung. Also angekommen, so Hashtag angekommen, um Gottes Willen. Nein, das
Klassentreffen, Hashtag, oh, ist der Schiller angekommen.
Kommt vielleicht irgendwann, das ist ja auch nicht, man will das ja gar nicht von sich weisen, nur
momentan nicht.
Man muss es ja nicht forcieren.
Okay, ich will da auch nicht drängen oder jetzt irgendwie von außen sagen, so, jetzt musst du dich mal niederlassen, auf keinen Fall. Am Ende der Sendung würde ich Sie bitten, einen Satz zu vervollständigen oder mit einer Idee zu kommentieren. Kurze Frage, kurze Antwort, okay? Machen Sie mit?
Ich versuche mal.
Sie können auch sagen, weiter oder nein. Wenn ich nicht erfolgreicher Musiker geworden wäre, dann?
Dann wäre ich erfolgloser Musiker geworden.
Eine Jugend in der Lüneburger Heide ist?
Mit nichts zu vergleichen.
Vor meinem Konzert sollten Zuschauer was?
Sich fallen lassen.
In meinem Tourbus brauche ich immer?
Eine Kaffeemaschine.
Wenn ich bei anderen Leuten wohne, dann mache ich?
Keinen Dreck.
Mit Sven Feth würde ich gern mal?
Ein Espresso trinken.
Ibiza ist für mich?
Warm und... warm.
Gerne würde ich einen Song produzieren mit?
Neil Tennant von den Pet Shop Boys.
Am 26.05. ist Europawahl da.
Hoffe ich, dass Europa hübscher wird.
Achtung, noch ein Glückskeksspruch bitte. Wie bekommt man Hass am besten aus den Herzen? Womit?
Indem man ihn gar nicht erst hineinlässt.
Bei Bärbel war's?
Wunderschön.
Vielen Dank. Schiller, heute unser Gast beim HR3 Sonntagstalk. Herzlichen Dank.
Dankeschön, vielen Dank.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.